Deswegen werde ich darüber sprechen. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass dein Wort frisch ist und aktuell. Und ich bete, Gott, dass du zu uns redest. Ich bitte dich, dass du dein Wort bestätigst, dass du sprichst und uns ermutigst und uns auch herausforderst und erbaust. Amen. Und ehe wir uns diesem Vers widmen oder dieser Botschaft widmen, möchte ich uns ganz kurz, oder so kurz ist es gar nicht, ich möchte uns mit reinnehmen in diesen Kontext dieser Geschichte. Es ist eine sehr interessante Geschichte, aber die ziemlich unbekannt ist. Also ich habe sie schon oft gelesen, aber ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich sie schon jemals gelesen habe. 2. Könige 3, wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag sie mit auf. Eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus der Zeit der Könige. Und wir befinden uns zeitlich gesehen, Brigitte, du kannst gerne die erste Folie machen, so eine Handvoll Generationen nach David. Bei König Salomo wurde Israel geteilt in Israel und Juda. Das ist das Blaue und das Gelbe, was ihr hier seht. Und es gab einen König über Israel und es gab einen König über Juda. Und die Hauptstadt von Juda ist Jerusalem und dort herrschte König Josaphat. Das ist der, den ihr hier seht, ein attraktiver Mann. Und in 2. Chronik steht über König Josaphat, und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte in den frühen Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Bale auf, sondern er suchte den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und handelte nicht wie Israel. Also König Josaphat war der Gute. So, er hat Gott geliebt und Gott war mit ihm. Und über Israel hat einer geherrscht, der hieß Joram. Und das war der Wicht hier. Entschuldigung für das Bild. Und er war ein Sohn Ahabs. Und bei den Bibelkennern, da leuchten jetzt die Alarmglocken, wenn sie Ahab hören. Weil Ahab war ein übler Kerl. Er war mit der Isebel verheiratet und er war einer der übelsten Könige überhaupt. Götzendienst, Tempelhura, Mord und Totschlag, volles Programm. Und Joram ist der Sohn dieses üblen Kerls. Er hat von Samaria aus regiert, das war die Hauptstadt. Das war eine recht junge Stadt, die von dem Opa von Joram, nämlich von Omri, gegründet und gebaut wurde. Und in 2. Könige 3, Vers 1 heißt es, und Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria im 18. Jahr Josaphats, des Königs von Juda. Und er regierte 12 Jahre lang. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, denn er beseitigte den Gedenkstein des Baal, den sein Vater gemacht hat. Also er war ein übler Kerl, aber er war nicht ganz so übel wie seine Eltern. Und es gab noch einen dritten König in unserer Geschichte und das ist der König Messa. Das war der König von Moab. Und dieser König war ein Schafzüchter. Das war irgendwie so ein Hirtenkönig. Die haben alle Schafe gezüchtet. Und Moab war tributspflichtig an Israel. Sie mussten Abgaben leisten. Und dieser König Messa, der musste jährlich 100.000 Lämmer und 100.000 Widder an Israel liefern. Und als Ahab, also der König, der Vater von Joram, als der gestorben war, hat dieser König von Moab gesagt, dir Sohnemann, zahle ich mal genau gar nichts mehr. Und er hat diese Tributspflicht eingestellt. Und dann hat es natürlich ein bisschen geknistert. Moab hat rebelliert gegen Israel. Und es lag ein Krieg in der Luft. Damals hat man sich ja bekriegt wegen jeder Kleinigkeit. So auch hier. Und daraufhin ist Folgendes passiert. Der König Joram von Israel geht zu König Josaphat von Juda, wo prinzipiell auch ein angespanntes Verhältnis herrschte, und fragt ihn, ob er mit ihm mitkommt, um gegen Moab in die Schlacht zu ziehen. Und die Antwort von Josaphat ist folgende. Und er sprach, ich will hinaufkommen, ich will sein wie du, mein Volk soll sein wie dein Volk und meine Pferde wie deine Pferde. Also Josaphat ist mit am Start. Die zwei Verbündeten gegen den König von Moab. Und Josaphat fragt dann so, welchen Weg sollen wir gehen? Und es gibt, wie ihr vielleicht seht, in der Mitte ist das Tote Meer, es gibt genau zwei Optionen. Obenrum oder untenrum. Und König Joram sagt, wir gehen untenrum, wir gehen durch die Wüste von Edom, das ist dieses, was hier grün markiert ist. Warum gehen sie durch Edom? Und hier kommt der vierte König in unserer Geschichte und dabei wollen wir es belassen. Es gibt einen vierten König, er ist so populär, dass keiner weiß, wie er heißt. Sein Name wird nicht erwähnt, deswegen haben sie hier bei ihm auch das Gesicht vergessen. Und dieser König von Edom schließt sich den beiden noch an. Das heißt, wir haben hier drei Könige. Den König von Israel, den von Juda und den von Edom, die gemeinsam gegen den schafzüchtenden König von Moab in den Kampf ziehen. Klingt nach einem Plan, oder? Kann funktionieren. Aber dann passiert Folgendes. Vers 9. Da zog der König von Israel, der König von Juda und der König von Edom aus. Als sie aber einen Umweg von 7 Tagereisen zurückgelegt hatten, da hatte das Heer und das Vieh, das ihnen folgte, kein Wasser mehr. Wenn du genau auf diese Karte schaust, und oben ist auch so eine kleine Legende vermerkt, dann siehst du, von Juda bis Moab sind es ungefähr 20 Kilometer. Was um alles in der Welt machen diese drei Könige einen Umweg von 7 Tagen in der Wüste? Und diese Wüste, das ist das, was da runterzu so rot markiert ist, das ist heute die israelische Araba-Wüste. Das ist ein Grabenbruch, wo die afrikanische und die arabische Platte so aneinandertreffen und links und rechts ist ein großes Gebirge, nämlich der Negev und das jordanische Gebirge. Da könnt ihr sehen, die zwei Mountainbiker müsst ihr euch wegdenken, die passen nicht ganz in unsere Zeit. Und sie machen durch diese Wüste einen Umweg von 7 Tagen. Und ich habe mich gefragt, warum? Also entweder sind sie nicht übers Gebirge gekommen, was unwahrscheinlich ist, weil sie hatten den König von Edom dabei, der sich eigentlich auskennen sollte. Oder sie haben sich einfach komplett verlaufen. Obwohl Edom da ja eigentlich zu Hause war. Und da sie nach 7 Tagen kein Wasser mehr hatten, was mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einkalkuliert war, können wir davon ausgehen, dass sie sich verrannt haben. Israel hatte wahrscheinlich ein kleines Déjà-vu. Passiert ihnen ja öfters in Wüsten, dass sie nicht mehr wissen, wo es lang geht. Und jetzt wird es richtig interessant. 7 Tage lang durch die Wüste, alle Wasserreserven aufgebraucht, kein Wasser mehr, dehydriert. Die Krieger waren halb am Verdursten. Die Stimmung tiefer als der Meeresspiegel des Toten Meeres, absolut im Keller. Wie will man eine Schlacht gewinnen, wenn du kein Wasser hast? Wie sollen diese drei Heere in der Wüste überleben ohne Wasser? Ohne Wasser, wie lange überlebt man ohne Wasser? Vielleicht so 3 Tage? Sie haben 7 Tage gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. An dem Punkt, wo sie gerade sind. Hinter ihnen liegen 7 Tage Wüste und vor ihm liegt ein feindliches Heer, nämlich Moab, die darauf warten, dehydrierte Krieger zu besiegen. Ey, sie sind in der Zwickmühle. Wenn sie zurückgehen, verdursten sie. Wenn sie nach vorne gehen, werden sie von Moab geschlagen. Wenn sie stehen bleiben, verdursten sie auch. Eine absolute aussichtslose Lage. Und wer hat es als erstes kapiert? König Joram, der Kerl, der die glorreiche Idee hatte, in den Krieg zu ziehen. Vers 10, da sprach der König von Israel, ach, das ist die Antwort der großen Führungskraft auf diese Situation. Der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Mit anderen Worten, wir werden alle sterben. Ein optimistischer Leader. Wenn dein König sagt, wir werden alle draufgehen, dann weißt du, das Ende ist nicht mehr weit. Der König von Edom, von dem lesen wir gar keine Reaktion. Aber wir haben ja noch Josaphat dabei. Erinnert euch, der König von Juda, wo es in 2. Chronik heißt, der Herr war mit ihm. Und in Vers 11 sagt König Josaphat, ist kein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn den Herrn um Rat fragen könnten? Endlich, bis hier war es eine ganz schön gottlose Predigt, endlich kommt mal einer auf die Idee, den Gott um Rat zu fragen, der Israel 40 Jahre lang durch die Wüste gebracht hat. Und Josaphat fragt nach einem Propheten. Weil Gott damals durch Propheten gesprochen hat, durch Männer Gottes, die Sprachrohr Gottes waren. Die Leute hatten nicht, wie wir, den Heiligen Geist in sich, dass sie ständig Gott um Rat fragen konnten, sondern sie brauchten auserwählte Männer Gottes. Und die waren zu der Zeit ganz schön rar, weil König Ahab, wir erinnern uns, der Papa von Joram, versucht hat, alle Propheten auszurotten. Sie waren angewiesen auf einen Mann Gottes, der besonderen Zugang zu Gott hat. Weißt du, im Himmel wirst du vielleicht Elia fragen, wie es denn ist, wenn man Feuer vom Himmel regnen lässt. Oder du wirst vielleicht David fragen, wie man sich fühlt, wenn man Goliath erschlagen hat. Und die beiden werden vielleicht dich fragen, wie es denn ist, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und die Möglichkeit zu haben, Gott jederzeit zu fragen. Vers 11, da antwortete einer von den Knechten des Königs von Israel und sprach: Hier ist Elisa, der Sohn Saphats, der dem Elia Wasser auf die Hände goss. Und Josaphat sprach: Das Wort des Herrn ist bei ihm. So zog der König von Israel und Josaphat und der König von Ebon zu ihm hinab. Hier ist Elisa, ein Prophet des Herrn. Und ich habe mich gefragt, wo war er denn? Also, wahrscheinlich ist er weniger als 7 Tage von ihnen entfernt, weil sonst wäre das ganze Heer draufgegangen. Aus Gründen von akutem Wassermangel kann Elisa nicht weit weg gewesen sein. Er muss irgendwo im näheren Umfeld sich aufgehalten haben, als hätte er es gewusst als Prophet. Und hier heißt es: Elisa goss Elia Wasser auf die Hände. Eine Beschreibung dafür, dass Elisa dem großen Propheten Elia gedient hat. Dass er mit ihm unterwegs war, dass er sein Schüler war, von ihm gelernt hat. Und er wurde zu seinem Nachfolger. Also wir haben hier 3 mächtige Könige. Kurz vor dem Verdursten. Und sie machen sich auf zu dem Propheten Elisa, um ihn zu fragen, was um alles in der Welt sie in dieser aussichtslosen Lage tun sollen. Und Elisa freut sich mächtig, sie zu sehen. Vers 13. Elisa aber sprach zum König von Israel: Was habe ich mit dir zu tun? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Mit anderen Worten, zieh Leine, du Götzendiener, und frag die Totensteine deiner Eltern um Rat. Und König Joram von Israel widerspricht ihm vehement. Vers 14. Nein! Einfach nein, ich gehe nirgendwo hin. Denn der Herr hat diese 3 Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Er hat kapiert, dass die toten Steine seiner Eltern ihm hier nicht weiterhelfen und dass der Gott von Elisa seine einzige und letzte Hoffnung ist. Und Elisa sprach: So wahr der Herr Schan lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, ich wollte dich nicht ansehen und beachten. Zum Glück haben sie Josaphat dabei. Und dann sagt Elisa was sehr, sehr Interessantes in Vers 15. So bringt mir nun einen Saitenspieler. Und als der Saitenspieler die Saiten schlug, kam die Hand des Herrn über ihn. Ey, wir sind in der Wüste, kurz vor dem Verdursten. 3 Könige machen sich auf zu Elisa. Sie sind am Ende und Elisa wünscht einen Gitarristen. Jetzt hätte ich gerne ein bisschen Hintergrundmusik. Das ist so der Grund, warum ich es gerne habe, dass Ruben Klavier spielt, wenn das nicht predige. Ich hoffe einfach darauf, dass die Hand des Herrn über mich kommt. Aber es ist doch interessant, oder, dass er da einen Musiker ruft. Musik spielt irgendwie eine essentielle Rolle. Ich meine, Saul hat sich beruhigt, als David die Harfe gespielt hat. Das Königreich Israel hat Siege im Lobpreis errungen. Die Gefängnistüren bei Paulus und Silas öffneten sich im Lobpreis. Die Bibel sagt das, und wir haben es vorhin gesungen, beziehungsweise gesummt, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. Die Offenbarung beschreibt uns den Himmel als einen Ort des Lobpreises. Das Herz Gottes schlägt höher, wenn wir in Anbetung die Saiten schlagen und ihm Loblieder singen. Und Elisa wünscht hier einen Saitenspieler. Aber ich find's interessant, die naheliegende Interpretation ist, dass sie Lobpreis gemacht haben. Aber hier steht einfach nur ein Saitenspieler. Er hat nicht den Lobpreisleiter irgendwie verlangt, sondern einen Saitenspieler. Als er in die Saiten schlug, dann hat Gott angefangen zu reden und er hat Folgendes gesagt, Vers 16. Und Elisa sprach: So spricht der Herr. Wenn ein Prophet so spricht, der Herr sagt, sollten wir alle die Ohren spitzen. Macht in diesem Tal Grube an Grube, denn so spricht der Herr. Ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen. Dennoch soll dieses Tal voll Wasser werden, sodass ihr zu trinken habt, ihr und auch euer kleines und großes Vieh. Und das ist noch ein geringes vor dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eure Hand geben. Erst will er Live-Musik und jetzt sollen dehydrierte Krieger in einer Gesteinswüste Gruben graben. In dieser Hitze. Und zwar nicht nur eine Grube, nicht nur zwei Gruben, sondern Grube an Grube. Was denkt ihr, wie die Krieger drauf waren, die die Schaufeln in die Hand gedrückt bekommen haben? Ey, wir sind ja gerade dabei, eine Wohnung zu sanieren und haben dazu die ganzen Böden rausgemacht und einen Raum mussten wir runtergraben, weil die Raumhöhe nicht gestimmt hat. Und dann haben wir das Fundament weggemacht und dann habe ich einen Chris angerufen. Hey, ich habe eine ganz coole Aufgabe für uns zwei. Man nennt es Sklavenarbeit und Chris ist tatsächlich gekommen, daran merkt man gute Freunde. Und wir haben angefangen, diesen Lehmboden auszugraben und es war nur Lehmboden. Und er war hart, klar war er hart, da stand 50 Jahre ein Haus drauf und es war staubige Knochenarbeit. Aber es war nur Lehmboden. Und wir hatten Wasser, wir hatten Schokoriegel, es waren nur ein paar Stunden. Wir hätten jederzeit aufhören können, nach Hause gehen zu unseren Frauen und sie hätten uns bemitleidet und betüttelt. Aber hier nicht. Die Krieger sind in der Wüste. Hier gibt es kein Wasser. Prophet Elisa, wir sind am Verdursten. Es hat 40 Grad im Schatten. Es gibt keinen Schatten und wir sollen graben. Elisa, wir sind kraftlos. Elisa, diese Wüste ist aus Stein. Wie soll man da Gruben graben? Das ist nicht möglich. Elisa, wir können nicht mehr. So spricht der Herr. Macht in diesem Tal Grube an Grube. Und sie gruben. Sie gruben tatsächlich Grube an Grube in der Wüste. Sie gruben eine Nacht durch. Denn in Vers 20 heißt es, und es geschah am Morgen, zur Zeit der Darbringung des Speiseopfers, siehe, da kam Wasser den Weg von Edom her, und das Land wurde voll Wasser. Es geschah am Morgen. Das Wunder kam am Morgen zur Zeit der Darbringung des Speiseopfers. Es kam Wasser, die Rettung kam. Und sie wurden erfrischt, sie konnten trinken, sie konnten ihre Pferde und was man alles so dabei hat im Krieg, konnten sie tränken, sie konnten sie stärken, ihre Speicher wurden aufgefüllt, die trockenen Körper wurden wiederhergestellt. Und ich empfinde, dass dieses Bild für uns als Agape-Gemeinde gilt. Wisst ihr, wir haben Wochen und Monate hinter uns, die für viele mit Sicherheit nicht einfach waren. Und jeder hat dieses vergangene Jahr irgendwie unterschiedlich erlebt. Manche haben vielleicht psychisch gelitten, andere vielleicht körperlich, andere finanziell, andere seelisch, andere sozial oder emotional. Vielleicht sind wir ausgelaugt. Vielleicht sind wir am Resignieren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde dieses letzte Jahr alles andere als geistlich stark bezeichnen. Ganz im Gegenteil. Wo ist die Kraft Gottes, von der Peter letzte Woche gepredigt hat? Wo sind diese Geschichten, die wir lesen, der Apostelgeschichte in unserem Umfeld? Und ich empfinde, dass wir eher kein kraftvolles Heer, sondern eher ein kraftloser Haufen manchmal sind, oder? Gott, ich kann nicht mehr. Gott, ich spüre dich nicht. Gott, wo bist du? Gott, warum schaust du nur zu? Gott, belebe uns neu. Belebe die Agape-Gemeinde neu. Erfrische uns, stärke uns. Begegne uns. Macht in diesem Tal Grube an Grube. Grabt. Und ich werde euch erquicken. Aber ihr sollt graben. Warum lässt Gott es nicht einfach regnen? Warum sollen sie in der Steinwüste die Spaten auspacken und anfangen zu graben? Und als dieser Text so in mein Herz gefallen ist, habe ich mir die Frage gestellt, was um alles in der Welt bedeutet dieses Graben für uns als Gemeinde? Wir versuchen doch irgendwie alles Mögliche. Was heißt es für uns zu graben? Was bedeutet dieser Steinboden? Und dann fiel dieser bekannte Vers aus Hesekiel 36 in mein Herz, wo es heißt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Das versteinerte Herz soll ausgetauscht und durch ein lebendiges ersetzt werden. Der trockene Wüstenboden soll aufgebrochen werden und durch Wasser neues Leben hervorbringen. Und ich glaube, ein lebendiges Herz, es pulsiert vor Leben und es dreht sich um die Belange Gottes. Ein lebendiges Herz liebt Jesus und es liebt Menschen. Und die Bibel sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also an unseren Worten erkennen wir, was in unserem Herzen los ist. An den Themen, über die wir sprechen, zeigt sich, was uns am meisten bewegt. Und ich habe mich gefragt, was sind jetzt gerade unsere Nummer 1 Themen? Über was reden wir am meisten? Sind es vielleicht alte Geschichten aus der Vergangenheit? Oder alte Verletzungen? Redest du vielleicht die ganze Zeit über deine Arbeit, weil es dein einziger Lebensinhalt ist, den du noch hast? Redest du vielleicht nur über deine Kinder, weil es nichts anderes als Familie gibt? Redest du vielleicht nur über Corona und Verschwörungstheorien, weil du voller Sorgen und anfällig für fragwürdige Quellen bist? Redest du nur über Sport, weil es nichts anderes in deinem Leben gibt, was dich glücklich macht? Und die Liste könnten wir ewig weiterführen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist mein Nummer 1 Thema? Und wisst ihr, was das Ergebnis ist? Ich habe in den letzten Wochen mehr über meine Wohnung nachgedacht, als über meinen Herrn. Mehr über mein Haus, als über das Haus des Herrn. Ich habe mir mehr Gedanken über Inneneinrichtung gemacht, als darüber, wie Menschen zu Jünger von Jesu werden. Ich habe mir mehr Gedanken über Fußbodenbelege gemacht, als darüber, dass Menschen Jesus begegnen und errettet werden. Und dann wundere ich mich, warum die Zeit irgendwie so trocken sich anfühlt und dass Gott mich nicht auf Knopfdruck erfrischt, wenn ich mal ein Stoßgebet hochhaue. Wir sind auf diesem Planeten, um mit Gott unterwegs zu sein. Wir sind hier, um ein Leben zu führen, an dem Gott Freude hat. Wir sind hier, um Gott immer mehr zu lieben, um Menschen immer mehr zu lieben. Wir sind hier, dass Menschen ungeachtet des Alters und des Status und der Hautfarbe und des Geschlechts und des Einkommens mit seiner Liebe und mit seiner Gnade bekannt gemacht werden. Das ist die eine Sache, für die unser Herz schlagen sollte. Das ist der Grund, warum wir als Gemeinde da sind. Das ist unsere Existenzberechtigung. Warum bewegt mich mein Einzugstermin mehr als das Herzensanliegen Gottes? Charles G. Finney, ein bekannter Erweckungsprediger aus dem 19. Jahrhundert, hat Folgendes gesagt. Es bedarf zweier Mittel, um eine Erweckung hervorzubringen. Eines um Menschen und das andere um Gott zu beeinflussen. Mit der Wahrheit werden Menschen beeinflusst, mit Gebet wird Gott bewegt. Gott zu bewegen heißt nicht, dass Gott seine Meinung durch Gebet ändert oder dass sein Denken oder sein Charakter verändert wird. Sondern Gebet bewirkt solch eine Veränderung in uns, dass es nun für Gott vereinbar ist, etwas zu tun, was vorher nicht vereinbar war. Agape-Gemeinde, ich glaube, dieser steinige Boden steht für unsere Herzen, die für das Anliegen Gottes erkaltet sind. Und ich glaube, dass das aktive Graben für Gebet und für Hingabe steht. Wir können nichts tun, unsere Herzen zu verändern. Aber wir können Gott darum bitten und uns hingeben. Und Peter hat in der letzten Woche über die Taufe mit dem Heiligen Geist gesprochen. 120 in diesem Obergemach. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum alles in der Welt waren es nur 120? Als Jesus auf der Erde unterwegs war, waren es zigtausend, die ihm nachgefolgt sind. Klar, er hat Wunder am Fließband gemacht und es gab All You Can Eat und 600 Liter Wasser zu Wein und so. Aber wo waren diese zigtausend am Tag von Pfingsten? Und als Jesus nach seinem Tod auferstanden ist, dann berichtet uns die Bibel, dass er sich 500 auf einmal gezeigt hat. Wusstest du, das ist ein bisschen versteckt, in 1. Korintherbrief steht es nämlich. Als der Auferstandene hat sich zunächst Petrus gezeigt und dann im ganzen Kreis der 12 später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. So heißt es hier in 1. Korinther 15. Wo waren diese 500? Im Obergemach. Diese 500 müssen eigentlich auch mitbekommen haben, dass sie in Jerusalem auf die Verheißung des Vaters warten sollen. Und ich kann mir gut vorstellen,
das anfangs alle gewartet haben. Und dann ist der erste Tag vergangen. Und dann ist der zweite Tag vergangen. Und dann wurde es mühsam, dann wurde es trocken, dann wurde es anstrengend, dann haben sie Gott nicht gespürt, dann laugt es aus und dann sind die Ersten gegangen und haben sich wieder ihren Nummer 1 Themen zugewandt. Und Gott hat seinen Heiligen Geist so lange zurückgehalten, bis die letzten 120 übrig geblieben sind, die gesagt haben, Jesus, du hast gesagt, wir sollen in Jerusalem warten. Also werden wir auf deine Verheißung warten. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun, dir gehorsam zu sein, dir treu zu sein, ist uns wichtiger als alles andere. Und dann kam der Tag von Pfingsten, den Peter letzte Woche so eindrücklich beschrieben hat. Sehen wir die Parallelen zu der Geschichte hier im Alten Testament? Die Leute sollen graben. Mit Sicherheit haben einige aufgegeben. Viele waren erschöpft. Vielleicht haben einige gar nicht mitgemacht. Aber da gab es auch diese Grabenden dabei, die gesagt haben, ey, auch wenn wir zugrunde gehen, wir werden hier graben. Weil Gott hat gesagt, dass wir graben sollen. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Das Team kann sich gerne auf den Weg nach vorne machen. Ich will die Botschaft auf den Punkt bringen. Wir kommen aus einer trockenen Zeit. Wir sind müde und ausgelaugt. Wir wollen erfrischt werden. Willst du das? Wir wollen neue Kraft tanken. Wir wollen voll des Heiligen Geistes sein. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die voll Leben ist. Ich wünsche mir, dass wir die Dinge, die wir in unserer Bibel lesen, dass wir sie erleben. Ich wünsche mir, dass Gott sich zu seinem Wort stellt und es bestätigt. Ich wünsche mir, dass Menschen errettet werden, dass sie mit dem Heiligen Geist getauft werden, dass sie anfangen, in neuen Sprachen zu reden, dass die Gaben des Geistes kultiviert werden. Und ich empfinde so, dass Gott sagt, wollt ihr, dass ich euch erfrische? Grabt Grube an Grube. Bereitet euch vor. Demütigt euch vor mir. Betet, gebt euch hin, macht mein Nummer 1 Thema wieder neu zu eurem Nummer 1 Thema. Und ich werde zu meiner Verheißung stehen. Ich werde euch erfrischen. Und dieses Tal soll voll Wasser werden. Diese Gemeinde soll voll Wasser sein, sie soll voll Leben sein, voll Kraft, voll Frische. Aber erst müssen wir die Oberfläche aufbrechen, weil Gott kann nur leere Gefäße füllen. Leere Gruben. Genauso muss auch unser Herz von allem Unrat gesäubert werden. Jakobus drückt es so aus. Jakobus 4, Vers 7. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Es tut mir leid. Ich soll über dieses Thema sprechen und es trifft mich, weil es mich selbst überführt. Und ich möchte die Predigt an dieser Stelle unterbrechen und das Team wird ein Lied singen und ich möchte dich einladen, dass du anfängst, während diesem Lied vielleicht Gott jetzt in diesem Moment auch Antwort zu geben.
Hier bin ich wieder auf meinen Knien, ich geb mich dir hin, ich geb mich dir hin. Begegne mir, zieh mich ganz. ganz nah zu dir. Ich brauche dich, Herr. Ich brauche dich, Herr. Ich gehöre dir. Erfüll mein Sein mit deiner Barmherzigkeit. Ich sehn mich nach dir. Ich sehn mich nach dir. Ich steh vor dir und weiß, Herr, du hörst mein Schrein. Sprich zu mir, Herr. Sprich zu mir, Herr. Ich gehöre dir, gebe mich hin, Herr. Ich will dich kennen, Herr, dich viel mehr kennen, Herr. Ich gehöre dir, gebe mich hin, Herr. Ich will dich kennen. Ein Wind der Weg, hast du mich belebt. Dein Wille soll in mir geschehen, Jesus. Wie ein Sturm, der tobt, hauch mir Leben ein. Dein Wille soll in mir geschehen, Jesus. Wie ein Wind, der weht, hast du mich belebt. Dein Wille soll in mir geschehen, Jesus. Wie ein Sturm, der tobt, Leben ein. Dein Wille soll in mir geschehen, Jesus. Wie ein Wind, der weht, hast du mich belebt. Dein Wille soll in mir geschehen, Jesus. Wie ein Sturm, der tobt, hauch mir Leben ein. Dein Wille soll Jesus, dein Wille soll in mir geschehen, Jesus. Ich gehöre dir, gebe mich hin, Herr. Ich will dich kennen, Herr. Dich viel mehr kennen, Herr. Ich gehöre dir. Gebe mich hin, Herr. Ich will dich kennen, Herr. dich viel mehr kennen, Herr.
Ich möchte es mir nicht leben lassen, die Geschichte noch kurz fertig zu erzählen. Dieses Tal soll voll Wasser werden, sodass ihr zu trinken habt, ihr und auch euer kleines und großes Vieh. Und das ist nur ein geringes vor dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eure Hand geben. Erinnert ihr euch, warum wir hier in dieser Wüste sind? Wir wollten eigentlich Moab gerade erobern. Vor lauter Grubengraben, vor lauter Erfrischung haben wir fast vergessen, um was es geht. Seine Erfrischung ist nur ein geringes. Wir sind hier, um Land einzunehmen. Wie oft ist es in unserem Leben genauso? Wir warten drauf, erfrischt zu werden und dann überlegen wir, hey, warum sind wir nochmal hier? Warum will ich nochmal Wasser haben? Ich bin ja nicht in der Wüste, um erfrischt zu werden. Ich bin hier, um Land einzunehmen. Und ich glaube, wenn wir manchmal durstig sind und uns so sehr mit uns selbst beschäftigen, dann brauchen wir immer wieder diesen Moment, wo wir uns erinnern, was unser Auftrag ist. Wo wir uns erinnern, was unsere Mission ist. Um es in den Worten von dem mittlerweile verstorbenen Veteran Reinhard Bonke zu sagen: Wir sind hier, um die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Und die Pforten der Hölle sollen uns dabei nicht aufhalten, Matthäus 16. Diese Erfrischung ist nur Mittel zum Zweck. Wir sind nicht in der Wüste, um zu trinken. Wir sind hier, um Land einzunehmen. Wir sind nicht hier, um erfrischt zu werden, sondern die Hölle zu plündern. Und dass das Land voll Wasser wurde, war das eine Wunder. Und dann ist Folgendes geschehen. Vers 21. Als aber ganz Moab hörte, dass die Könige heraufgezogen waren, um gegen sie zu kämpfen, da wurden alle aufgeboten, die alt genug waren, um das Schwert umzugürten, und sie besetzten die Grenzen. Und als sie sich am Morgen früh aufmachten und die Sonne über dem Wasser aufging, da erschien den Moabitern das Wasser drüben rot wie Blut. Und sie sprachen: Es ist Blut. Die Könige haben sich gewiss gegenseitig aufgerieben und einander erschlagen. Und nun, Moab, mach dich auf zur Plünderung. Gott schenkt dieses Wunder und das Tal wird erfüllt mit Wasser und dann kommt die Morgensonne und alles schimmert rot in dieser Wüste von Edom. Was bedeutet Edom übersetzt? Rot. Cool, oder? Weil es eine Sandsteinwüste ist. Und sie denken, dass diese drei Könige in der Wüste sich selber abgeschlachtet haben. Was, by the way, gar nicht so unwahrscheinlich war. Hat es ja überall ständig geknistert. Und dann haben sie sich aufgemacht. Sie dachten, sie haben den Sieg in der Tasche. Und sie liefen alle los. Sie dachten, sie müssen nur noch plündern. Und sie sind unstrukturiert losgezogen. Leichtsinnig. Und dumm. Absolut unwissend. Absolut übermütig. Und dann sind sie Israel in die offene Klinge gelaufen. Und Israel hat einen großen Sieg errungen. Sie sind auf diese optische Täuschung, reingefallen. Und wisst ihr, als ich das so gelesen habe, da kam mir der Gedanke: Was eigentlich für ein Bild für das Blut von Jesu. So in dem Moment, als das Blut von Jesus auf die Erde tropfte, da dachte die Hölle, sie hat gewonnen. Und sie haben schon angefangen zu jubeln. Und sie waren leichtsinnig und dumm, unwissend und absolut arglos. Aber dann kam der dritte Tag. Und Jesus ist auferstanden.
und er hat das Grab besiegt. Hölle, du hast richtig gesehen, es war Blut, aber es hat ihm nicht im Grabe gehalten. Er ist auferstanden. Und ihr Lieben, in diesem Sieg von Jesus, in diesem Sieg leben wir. Und wenn wir uns Gedanken machen über diese Baustellen und Kämpfe dieses Lebens, die uns so sehr einnehmen können, obwohl sie in Relation zur Ewigkeit ein Witz sind, möchte ich dich daran erinnern, dass der König der Könige und der Herr der Herrscher, dass er auf deiner Seite ist, dass er vor dir hergeht und dass es nichts gibt, was dich von seiner Liebe trennen kann. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir so sehr für diese Gemeinde, für deine Gemeinde. Und Gott, wir strecken uns nach dir aus. Wir wollen nicht Kirche spielen, sondern wir wünschen uns, dass du uns neu belebst, dass du uns erquickst. Und wir wollen dir unsere Herzen hinhalten. Wir wollen dich bitten und anflehen, brich diese harten Oberflächen auf. Alle Ablenkungen, die in meinem Herz sind, ich will alles vor dir niederlegen. Diese ganzen Baustellen, die mich so sehr beschäftigen, die mich so sehr einnehmen, ich will sie durch deine Augen ansehen. Und ich will vertrauen, dass du vor mir hergehst. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, Jesus, dass dein Nummer eins Herzensanliegen, dass es wieder zu meinem Nummer eins Herzensanliegen wird. Und dass du die Prioritäten in meinem Leben, dass du sie neu sortierst und richtest. Und wenn dieses Herz aufgeräumt ist, wenn die Grube gegraben ist, dann bitte ich dich, dass du sie füllst. Aber nicht zum Selbstzweck, sondern wir sind hier, weil wir einen Auftrag haben, um gestärkt für dich Land einzunehmen. Jesus, wir lieben dich und wir ehren dich. Und ich bitte dich, dass du uns als deine Gemeinde neu belebst und erwächst, dass unsere Blicke auf dich gerichtet sind, dass unsere Herzen voll von dir sind, dass unsere Münder nicht anders können als von dir.